Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Heute begrüßen wir ganz herzlich Daniel Gierl aus Berlin. Er ist von der Ausbildung Kaufmann des Grundstücks und der Wohnungswirtschaft. Er ist in Berlin geboren, hat in Berlin zahlreiche Unternehmungen gegründet. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Gesellschaft für multimediale Kundenbindungssysteme, aber auch in zahlreichen anderen unternehmerischen Funktionen gebunden, hat Startups gegründet, zum Beispiel auch die App bezogen auf Energie, einen Energietracker, wo man weltweit Gas und Strom ablesen kann. Dann habe ich mir noch gemerkt, die Berlin-Card erfunden, eine Vereinfachung für Touristen, die Berlin erkunden wollen. Das ist nur zwei kleine Beispiele von einer in ihrem, wenn ich sagen darf, jungen Alter vielfältigen unternehmerischen Tätigkeit. Dazu sind sie auch als Präsident der IHK Berlin gewählt worden, haben da frischen Wind reingebracht. Das hat leider nicht sehr lange angehalten. Aber auch das ist ja ein Beispiel für ihre breitflächigen Beziehungen, für ihre Netzwerktätigkeit in Berlin und über Berlin hinaus. Herr Gierl, vielleicht zu Beginn die Frage, weil wir ja aus der Steuerwelt kommen. Wann ist Ihnen als Jungunternehmer das Steuerrecht zum ersten Mal aufgestoßen oder waren Sie vielleicht sogar begeistert?
Einen schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich heute kurz zu diesem für mich auch sehr spannenden Thema sprechen darf mit Ihnen. Ich muss zugeben, das Thema Steuern ist für mich immer noch oft besetzt mit Streckmomenten. Das muss ich als Laie und sehr emotionaler Unternehmer immer wieder auch feststellen. Das heißt, eine Vorfreude, so wie vielleicht auch Weihnachten, kann ich bei dem Thema meist leider nicht empfinden. Und dennoch habe ich tatsächlich über die letzten 20 bis 25 Jahre gelernt, damit umzugehen, wie ja, man sich so darauf vorbereiten kann, nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell und vor allen Dingen dann auch die Zahlen und Belege und so weiter, um dann die Momente mit dem Steuerbüro und dann auch mit den Ergebnissen der Unterlagen, die man dann bekommt, die dann auch so verkraftbar zu machen, dass es dann vielleicht manchmal sogar auch zu positiven Momenten gibt. Also insofern, ich erinnere mich sehr an die ersten Jahre, die ja geprägt sind von dem Wunsch, eine Idee, die man im Kopf hat, in die Realität bringen zu können, zu wollen, mit am besten Freunden. Ich habe mit meinen besten Freunden gegründet in der WG. Und da startet man ja Gott sei Dank, muss man ja sagen, manchmal auch naiv rein. Und da man ja auch nicht quasi einen Tag später dann gleich konfrontiert wird mit Abschlüssen, sondern eher mit so Vorbereitungen und die werden vielleicht immer noch nicht ganz optimal dann am Anfang schon erfüllt, ist es auch so, dass man dann erst im Laufe der 1, 2, 3 Jahre danach damit umgehen lernt. Und oft ist es so, dass die Zahlen am Anfang ja noch etwas kleiner sind, weil manchmal oder meistens beginnt man ja eher kleiner, vor allem wenn man ganz jung gründet und dann später erkennt man erst eigentlich, welche Grundlagenarbeit das ist und dass sogar die Aufbereitung von Zahlen auch was Gutes sein kann für zukünftige unternehmerische Aktivitäten. Insofern, es ist sozusagen an der Grundthematik einer gewissen Aufregung immer, was kommt dabei raus, hat sich nichts geändert, aber sozusagen auch ein professioneller Umgang, der daraus motiviert, dass man eben gelernt hat, dass es auch von Vorteil ist, da selber Klarheit zu haben für sich und für die Zukunft und für das Unternehmerische.
Es ist ja so, als Startup wird man ja in vielerlei Hinsicht ins kalte Wasser geworfen und benötigt dann, wenn die ersten Umsätze und Erträge kommen, ja relativ schnell auch steuerliche Hilfe. Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten, so mit der Brille des Startup-Unternehmers, werden da schon alle Wünsche von den steuerlichen Beratern, die Sie so kennengelernt haben, erfüllt? Oder gibt es da eigentlich noch Potenzial nach oben, wie sich auch die Beraterschaft auf solche jungen Unternehmer noch besser einstellen könnte?
Die Wahrheit dürfte vielleicht gar nicht so gefallen jetzt gerade.
Deshalb frage ich.
Mein Wunsch, meine Hoffnung wäre eigentlich, dass wir eine grundlegende Steuererleichterung haben für Gründungen, um Deutschland wieder zu einem Innovations- und Gründungsland umzubauen, was auch dazu vielleicht motiviert, Unternehmensgründungen nicht nur öfter, sondern aber vor allen Dingen in Deutschland zu belassen, also nicht immer auch irgendwie auf andere Länder zu schielen, wo es vielleicht einfacher sein könnte, sondern schon auch zu erkennen, welches Potenzial daran ist, wenn man vor allen Dingen auch junge Menschen dazu begeistert, mal auszuprobieren und wenn man vielleicht in den ersten 1, 2, 3 Jahren oder bei bestimmten Umsatzgrößen, die da drunter liegen, vielleicht tatsächlich eine deutlich vereinfachte auch Jahresabschlüsse hier ermöglicht. Und ich glaube, an die Steuerberater, Beratenden in Deutschland, mein Appell, tatsächlich vielleicht was Einfaches an die Hand zu geben, sozusagen, pass auf, hier ist die Box, da wirfst du es einmal im Monat rein, einmal im Quartal, einmal im Jahr und sozusagen das Entkomplizieren, ich glaube, man muss nicht bis zum letzten Moment dann erklären, auch wenn man das immer will und wenn man da auch diesen Beratungsauftrag hat und es wichtig ist für die Zukunft, um da Verständnis zu erlangen. Aber ich glaube, erstens steuerrechtlich würde ich mir da so manches einfacher vorstellen und mein Steuerberater sagt auch immer, ihm würde das auch gut tun. Und das Zweite wäre, glaube ich, sehr spielerisch, also ein bisschen nach diesem Lego-Prinzip, Playmobil-Prinzip, vielleicht erstmal in sehr einfachen Häppchen da auch eine Heranführung an das Thema anzubieten.
Sie sagten ja eingangs Ihres zweiten Statements, es wäre schön, Deutschland wieder als Innovationsstandort neu zu erfinden, umzubauen. Haben Sie es in Ihrem Umfeld konkret erlebt, dass Jungunternehmer im Ausland gegründet haben, weil ihnen Deutschland zu kompliziert war?
Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass eher die Angst da ist, generell zu gründen. Also ich würde, wenn ich mein Umfeld mir anschaue, ich habe mit 20 mit meinen besten Freunden gegründet, dann ist da nie irgendjemand auf die Idee gekommen. Und seitdem habe ich sicherlich viele, viele Gespräche führen können. Und es gibt ganz, ganz große Fragezeichen bei ganz vielen. Und die erste Frage ist immer, was ist die richtige Idee? Also was soll ich tun? Welche ist die richtige Idee? Und das Zweite ist eigentlich Thema Buchhaltung, Steuern, das tatsächlich eher so als Damoklesschwert und große Sorge zu sehen und dann eher im Zweifel in einer unserer auch etwas vielleicht mit Angst und mit Sicherheit geprägten Gesellschaft zu sagen, naja, dann mache ich das lieber nicht oder mache erstmal das und dann schaue ich später. Und wir alle wissen ja, später wird es dann immer eher schwieriger. Und insofern müsste man vielleicht auch ein bisschen umdrehen. Erstens zu erklären, wie wichtig Steuern sind für unsere demokratisch-freiheitliche Grundordnung, dass bestimmte grundlegende Dinge funktionieren, dass man Geld verdienen darf und soll und dafür aber auch Steuern gezahlt werden und entsprechend auch die Infrastruktur und Zukunftsinvestitionen in unser Land möglich werden. Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir eine starke Entschlackung und dadurch auch Vorbilder für junge Menschen, die gründen in ihren Umfeldern, dass es eben doch nicht so kompliziert ist und man eigentlich am Anfang auch kaum Fehler machen kann.
Das ist übrigens auch aus unserer Sicht die Wahrnehmung. Es wird nicht so sehr über die Höhe der Steuern geschimpft, sondern eben genau über diese Überbürokratie und diese ermüdenden Mühlen, die man gehen muss, wenn man allein nur gründet oder sonst irgendwas tut. Vielleicht mal sozusagen ein kurzer Schwenk. Binnewies hat es ja schon angerissen, Sie waren ja auch mal schwer aktiv in Verbänden bzw. in der IHK. Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten an solche auch sehr wichtigen Berufsverbände, was sollten die in den nächsten Jahren für Impulse geben? Was ist der eigentliche Auftrag, wo Sie überhaupt sozusagen auch in Zukunft Ihre maßgebliche Existenzberechtigung herziehen sollten?
Ich hatte ja die große Chance, 10 Monate zu wirken als Präsident der Industrie- und Handelskammer. Und habe natürlich auch kennenlernen müssen, über welche Systeme wir da verfügen, was wir uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Das hat viele Vorteile, aber natürlich auch die Kraft der Vergangenheit, die wir hier aufrechterhalten. Und da würde ich mir sehr stärker noch wünschen, hier mutiger, konsequenter auf Dinge zu verzichten und einen Fokus zu legen auf die Dinge, die uns wirklich quälen und lähmen. Das ist ganz sicher die Bürokratie an sich. Wir reden in jeder Legislatur davon, wieder Gesetze abschaffen zu wollen und die Dinge zu vereinfachen. Und die bittere Realität ist dann immer, dass man im Grunde versucht, durch zusätzliche neue Gesetze und Verordnungen, auch natürlich unter Einbezug von EU-Richtlinien und anderen, auch die Nachhaltigkeitsrichtlinien und anderen Verordnungen, im Grunde immer das Gegenteil erwirkt. Und ich glaube, man muss Deutschland ist ja eine Pyramide von Problemen, die aufeinander quasi aufbauen und wir haben eigentlich oben gar kein Ziel mehr. Und deswegen wäre mein Wunsch, was ist eigentlich unser Ziel, auch in der Perspektive von 10 bis 15 Jahren, was wollen wir gemeinsam und darunter dann Lösungen zu finden, die uns dahin befähigen, das zu erreichen und weniger jetzt darüber nachzudenken, wie wir die 50.000 Probleme, die eigentlich uns wirklich jeden Tag zermürben, irgendwie einzeln lösen. Das kann eigentlich keine Motivation auch von der Gesellschaft sein. Und insofern, ich glaube, wir müssen uns befreien von Dingen und wir müssen den Mut haben, konsequent einige Dinge zu lösen, einige Probleme, aber auch einige Dinge dann einfach sozusagen gar nicht mehr zu tun und dann auch irgendwie auszuhalten, dass wir dann vielleicht irgendwas nicht mehr tun oder nicht mehr verordnen und dafür aber dann eben ins Tun kommen. Das wär, glaube ich, meine wesentliche Bitte und mein Wunsch.
Ich glaube, dass da in der Öffentlichkeit ja großes Verständnis dafür da ist und für den Bürokratieabbau haben ja alle Verständnis, das wünschen sich alle. Und wie Sie schon gesagt haben, gelingen tut das nur sehr, sehr begrenzt. Was kann man denn für ein Marketing machen in der Öffentlichkeit, damit diese Stimmung tatsächlich entsteht, dass eine Aufbruchsstimmung auch entsteht? Nun werden uns natürlich international Krisen aufgedrückt, auf die hat Deutschland isoliert betrachtet keinen Einfluss. Aber wie können wir denn aus dieser, ich sag mal, so etwas lähmenden Depression auch der Stimmungslage herauskommen, dass Unternehmerinnen und Unternehmern das Gründen wieder Spaß macht?
Ich würde es vielleicht auch am Beispiel tatsächlich der Steuern hier vielleicht versuchen herzuleiten. Wissen Sie, ich möchte gerne Steuern bezahlen. Und wir hatten ja gerade am Anfang auch schon davon gesprochen, dass es hier die Möglichkeit gibt, ja auch die Dinge einfacher zu gestalten in Zukunft und vielleicht auch zu beschleunigen und Dinge zu reduzieren und zu motivieren, so wie Sie, wie wir gerade ja festgestellt haben, es ist gar nicht mal mehr die Höhe, sondern es ist sozusagen die Angst vor der Komplexität. Und wenn Sie gründen in den ersten Jahren, dann beschäftigen Sie sich ohnehin nicht mit den Steuerspitzensätzen, sondern eher mit einem Verlustvortrag oder Abschreibung. Also insofern gerade, ich glaube, am Anfang muss man da die Sorge nehmen, im Gegenteil zu sagen, wir wollen eigentlich alle so viel Steuern zahlen wie noch nie. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich die Steuern erhöhen will, sondern die sollten natürlich sich senken. Aber grundsätzlich wir wollen alle Geld verdienen. Wir müssen alle Geld verdienen. Wir brauchen Wohlstand in unserem Land. Wir brauchen Innovationsfähigkeit. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich konzentrieren, wie erreichen wir das? Mit welchen Möglichkeiten? Wir reden über technologische Herausforderungen. Wir haben eine unfassbare Wissenschafts- und Wirtschaftskraft und Landschaft in unserem Land. Und die Frage ist sozusagen, wie manifestieren wir uns jetzt eigentlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hier an einem gemeinsamen Projekt Deutschland, Zukunft, Europa zu arbeiten? Ich persönlich habe das für mich beantwortet, dass ich finde, dass eine mögliche Bewerbung Deutschlands für die Weltausstellung im Jahr 2035 so etwas sein könnte, dass wir nämlich also über einen einzigen Bereich hinaus, wie die Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur, in allen Bereichen hier versuchen, unser Land bis dahin auf Vordermann zu bringen. Wie wir immer sagen, naja, bevor wir Besuch empfangen, räumen wir vorher auf. Und zu sagen, ja, wir können also die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Das ist nichts Negatives, das ist nichts Belassenes, sondern das heißt, aus Innovationen, aus neuen Technologien, Geschäftsmodelle ummünzen dahin, dass wir Werthaltigkeit hier aufbauen, Substanz, neue Geschäftsmodelle, die sich selber tragen und dass wir das dann eben bis 35 umsetzen und uns auf unsere Chancen konzentrieren und alles dafür tun, dass das schnell in Umsetzung kommt, anstelle quasi unsere bestehenden Probleme immer weiter in die Zukunft zu transponieren und sagen, naja, wir beschäftigen uns jetzt im Grunde nur noch hier mit dem letzten, kleinsten Problem, was alles nicht funktioniert. Ich glaube, da kann man keine emotionale Zustimmung für eine Entwicklung in einem Land organisieren. Und dafür brauchen wir sicherlich Emotionen in der Politik, das würde ich mir wünschen, ein Zusammenbringen der Gesellschaftsschichten und freie Fahrt und Beschleunigung für Innovation, für Transformation. Wir würden uns hier für ein Innovationsgesetz oder Innovationsbeschleunigungsgesetz aussprechen, das bis 35 uns in die Lage versetzt, alle diese Themen jetzt schnell durch ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren nach vorne zu bekommen. Das hatten wir auch übrigens schon mal nach der Wiedervereinigung. Das war möglich. Oder die vom Kanzler zugesagte Deutschlandgeschwindigkeit, die es irgendwie für 1-2 nur gab. Das brauchen wir aber in der Breite, indem wir eben Prozesse stark herunter reduzieren und bis 35 sozusagen auch ein paar Risiken eingehen, indem wir es vielleicht nicht bis ins letzte Detail prüfen, sondern sagen, okay, pass auf, alles, was dahin einzahlt, darf jetzt genehmigt werden.
Sie sind ja Aufsichtsratsvorsitzender der Expo-Gesellschaft und haben gerade schon erwähnt, das könnte doch ein Ziel sein, 2035 die Expo nach Deutschland zu holen und dann auch Transformationsprozesse in den Städten voranzubringen. Sie engagieren sich ja auch, glaube ich, mit Ideen bezogen auf einen Transformationsprozess oder Ideen für einen Transformationsprozess der Stadt Berlin. Berichten Sie da nochmal was dazu.
Also neben der großen Frage, wo wollen wir eigentlich hin, kommt man natürlich immer auch aus der Vergangenheit, die einen geprägt hat mit Erfahrungen, was funktioniert nicht. Und eine der großen Themen für mich war immer auch als Erfinder, Sie hatten angesprochen, ein paar Dinge, die ich in meinem Leben versucht habe, marktfähig zu machen in Deutschland, die immer einen sehr hohen Innovationsgrad hatten, dass es unnötig viele Widerstände gibt in unserem Land von Innovation. Und wir brauchen Positivbeispiele, die funktionieren, die andere auch motivieren, nicht nur zu investieren, sondern vielleicht auch ihre Idee Realität werden zu lassen. Sag mal auch das Stichwort Eigenverantwortung. Also inwieweit wird eigentlich Eigenverantwortung, Eigenengagement in unserem Land belohnt? Lohnt es sich, vielleicht ein bisschen mehr zu machen? Wird das honoriert? Oder ist es eben doch einfacher, sozusagen möglichst wenig Risiken einzugehen? Und deswegen, was mich hier als Unternehmer beschäftigt ist, kann ich meine Ideen, die ich hier durch die Erfahrung in meinem Leben vielleicht umsetzen könnte, marktfähig bekommen, innerhalb eines realistischen Zeitraums auch monetarisieren? Das ist die wesentliche Frage. Und wenn ich die nicht mit Ja beantworten kann, habe ich selber für mich erstmal wenig Motivation, aber auch wenig Rückhalt zum Beispiel bei Investoren. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Hardware oder Software auf den Markt bringen, insbesondere Hardware, dazu muss man sagen, über 90% der Investitionen, auch der Startup-Bereich von Fremdkapitalgebern, sind im Softwarebereich. Und gerade jetzt, wo wir über AI sprechen, wird es große Auswirkungen auch geben im Hardware-Bereich. Bräuchten wir eigentlich eine Industrie, die wir eigentlich haben, mit der Autoindustrie und anderen, die ja sich auch weiterentwickeln müssten, hier zu investieren. Aber Hardware bedeutet auch immer standortgebunden. Das heißt, Sie können nicht weltweit sofort auf den Markt gehen. Sie müssen sich mit den Dingen, die hier sind, auch im Bereich Smart City, das heißt also irgendwie Ampelinstallationen, smarte Lampen, Fahrbahnbelege. Sie kennen diese ganzen Visionen, die es gab. Davon ist sehr wenig in unserem Land umgesetzt worden, weil unsere Standortnachteile, und zwar Fähigkeit, sage ich mal sozusagen, Verwaltung, diese Realität nicht zulassen. Und deswegen ist sozusagen eine der Inspirationen für mich, das zu durchdringen und zu überwinden und zu sagen, wir fokussieren uns jetzt auf das, was wir innovativ können. Wir setzen das um, dabei werden auch Fehler gemacht und wir lernen dadurch, Dinge marktfähig werden zu lassen und dann auch weltweit anbieten zu können. Also das ist sozusagen die Motivation zu sagen, unsere Innovationsfähigkeit aus Wissenschaft in wirtschaftlich marktfähige Produkte regional umzusetzen, globale Lösungen damit anzubieten und dann eben auch weltweit dann am besten während der Expo 2035 zu zeigen und Deutschland auch die Marke Made in Germany entsprechend wieder zu platzieren.
Jetzt kann ja Steuerrecht auch ein Standortnachteil sein. Ich rede jetzt weniger über die effektive Steuerbelastung, sondern das umtreibt ja, wir machen auch viel Startup-Begleitung, ja vor allen Dingen auch die Gründer. Die Frage, wenn ich eben erfolgreich gegründet habe, wie kann ich Unternehmensbeteiligung organisieren, virtuelle Beteiligungsprogramme, Hurdle Shares oder zum Beispiel auch Optionsrechte. Da ist ja auch vollmundig immer viel angekündigt worden. Ich glaube, das war ein Rohrkrepierer der 19a Einkommensteuergesetz mit relativ sozusagen traurigen Grenzen, hier die Entstehung von Arbeitslohn zu vermeiden oder eigentlich nur nach hinten zu schieben. Wie ist da Ihre Erfahrung? Sind wir da schon gut aufgestellt, dass insbesondere junge nachfolgende Personen, die jetzt in die Entscheidung, in die Unternehmensführung gehen wollen, motiviert werden sollen, dadurch, dass sie eben an einem Exit oder laufenden Gewinn beteiligt werden, dass das das Steuerrecht optimal abbildet?
Sie haben die Frage im Grunde ja auch schon beantwortet, weil die Frage ja auch schon sehr, sehr lang und ausführlich war. Und es hat natürlich damit zu tun, dass es das leider sehr wohl nicht ist. Natürlich haben Sie eine Grundmotivation aller zu sagen, ich involviere mich hier, ich möchte dort und dort arbeiten oder ich mache mich selbstständig, weil Sie das Gefühl haben, Sie wirken etwas bei, was Zukunftsperspektive hat. Also sozusagen diese Eigenmotivation, die habe ich ja gerade schon ausgeführt, würde ich mir viel mehr unterstützt auch in Deutschland wünschen, durch Steuererleichterung gerade in der Gründungsphase am Anfang, aber im Wesentlichen auch Beschleunigung. Wir brauchen wieder mehr Erfolgsgeschichten, als sozusagen nur über Katastrophen, Hiobsbotschaften und Dinge, die nicht funktionieren, in unserem Land reden zu können. Und das Zweite ist in der Tat, ich glaube, in Berlin ist es tatsächlich auch historisch nicht immer neudeutsch nice, also nett, darüber zu sprechen, dass man auch irgendwie Kapitalrendite orientiert ist. Aber die Wahrheit ist es natürlich. Sie müssen am Ende auch eine Finanzierung ihrer Arbeitszeit, ihres Lebens organisieren. Und natürlich ist eine Motivation, am Ende auch Geld damit verdienen zu können. Und es gab viele Versuche, aber am Ende ist es genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, im Grunde kein durchschlagender Erfolg gewesen. Und es hat eine gewisse Komplexität. Sie müssen es nachher wieder mit dem aktuellen Steuerrecht abgleichen. Ich kann Ihnen jetzt als kein Fachmann nicht genau sagen, inwieweit sich sozusagen das auswirkt. Ich kann nur sagen, bei unseren Kunden, die wir betreuen, und wir haben viele Startups auch dabei, die wir begleiten, wenn sie dann sozusagen sagen, okay, gibt es hier die Motivation für dich, eher dieses höhere Gehalt zu nehmen und keine Beteiligung, oder nimmst du etwas niedriger und bist dann motivierter durch eine Erfolgsabhängigkeit, an der wir alle gemeinsam arbeiten, dann erlebe ich das eben doch ganz oft, dass man sich eher für diese sichere, normale Variante entscheidet, weil es eben auch draußen kaum Erfolgsbeispiele gibt, wo man sagt, es hat sich hier eben gelohnt, es hat sich eben vervielfacht oder ich habe am Ende damit hier auch einen guten Rentenersatz gehabt. Da gibt es eben einfach keine Beispiele, die wir eben brauchen, um die Sicherheit zu geben, dass das eben eine gute Alternative ist.
Vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil Sie gerade so in einem Nebensatz gestreift haben. Wenn Sie mal durch Berlin, aber auch woanders in die Startup-Szene gehen, dann kann es manchmal, ich formuliere jetzt verpönt sein, also etwas überspitzt formuliert, dass man auch über Rendite und Gewinn redet. Wäre das eigentlich, und Sie merken schon wieder, ich rutsche in die rhetorische Frage, nicht eigentlich die ideale Kombination, oder umgekehrt, ist das nicht auch bei vielen Startups eine Lernkurve, dass die gute alte deutsche Eigenschaft, die ja von uns als natürlich Deutschen auch häufig belächelt wird, wie Pünktlichkeit, Fleiß, all die Sachen, die der Hidden Champion eigentlich in kleinen Vorort auf dem Lande erfüllt, dass das eigentlich auch wesentliche Erfolgsfaktoren sind, um ein Startup dann wirklich langfristig in den Erfolg zu führen?
Mit AI ändern sich natürlich bestimmte Dinge und trotzdem gibt es bestimmte grundlegende Eigenschaften, die man, glaube ich, mitbringen muss für einen langfristigen Erfolg. Und das ist ja, sag ich mal, das Projekt Deutschland ist ja keine Eintagsfliege, sondern wir haben in der Tat von vergangenen Erfolgen gesprochen. Und ich glaube, das sind Werte, auf die man sich besinnen kann. Ich glaube, wir brauchen hier beides. Wir brauchen eine Flexibilität, einmal im Mindset, dass wir eben schon auch mit Neuem hier bereit sind, in Zukunft zu arbeiten, auf Bestehendes zu verzichten. Also sozusagen die künstliche Haltung von Vergangenen in Deutschland, die schadet uns eher. Man sieht das in einigen Branchen. Auf der anderen Seite gibt es eben genau die von Ihnen auch angesprochenen Grundwerte, die uns ja auch im Wesentlichen unterscheidet zu auch anderen Ländern und anderen Kontinenten, wo wir sagen, ja, gerade daher kommt ja der Wohlstand. Und in der Tat würde ich Ihnen recht geben, ja, wir brauchen diese Werte als Basis. Und ich glaube, die ergeben sich aus der Motivation, wenn wir alle wieder erfolgreicher sind, als dieses gerade wir verteilen so ein bisschen die Reste des Erfolges und jeder versucht, möglichst viel davon irgendwie noch zu behalten oder zu bekommen, zu sagen, nein, wir haben hier ein zukunftsfestes Erfolgsmodell, wo es sich lohnt, auf Basis dessen, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, Sinn macht, Verlässlichkeit, Beständigkeit, Pünktlichkeit, aber eben auch mit der Fähigkeit, Neues zu antizipieren, in neuen Geschäftsmodellen, in auch einer neuen Geschwindigkeit, auch der Fähigkeit, Neues auszuprobieren und vielleicht schnell auch anders weiterzumachen, nach vorne zu gehen. Und ich glaube, dann haben wir both worlds. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Rezept, was kein anderer sonst auf dieser Welt aus meiner Sicht so gut hinbekommen könnte. Also ja, ein bisschen die Biederkeit der Vergangenheit, genauso aber mit dem munteren Mut der Zukunft zusammen hier.
Herr Gehl, was würden Sie einem jungen Mann, 19 Jahre alt, der gerade Betriebswirtschaft an einer ausländischen Elite-Universität studiert, in Deutschland aufgewachsen ist und mir vorgestern am Telefon gesagt hat, Herr Binnewies, was Sie mir erklärt haben, ist mir alles zu kompliziert, dann mache ich es doch so wie mein ganzes Umfeld und ich gehe nach Dubai.
Ich gucke gerade auf einen etwas grauen Himmel. In der Tat ist es manchmal ein bisschen problematisch bei bestimmten Rahmenbedingungen. Aber was Dubai oder andere Länder eben nicht anbieten kann, ist, wenn man für sich in seinem Leben eine bestimmte Perspektive einnimmt, die auch Sicherheiten gibt. ich glaube, dass eine Dynamik, was das betrifft, wenn man jung ist, eines Ausprobierens, natürlich eh was anderes ist. Also ich glaube, international sich auszurichten, die Fähigkeit zu haben, Dinge von überall aus der Welt zu machen, egal ob es Berlin ist, ob es Hamburg, München, wo auch immer ist, aber eben auch Dubai, New York etc., die Welt ist ja zusammengewachsen. Und insofern ist das natürlich große Chance, das von dort zu machen. Gleichzeitig sprechen Sie natürlich ein ganz wichtiges Thema an. Also inwieweit ist dann ein Standort auch im internationalen Vergleich attraktiv, auch im Hinblick auf Steuern, nicht nur das Steuern einreichen, sondern die buchhalterischen Dinge, aber auch nachher die Versteuerung an sich. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu erklären, dass man selber eine gewisse Verantwortung hat. Die muss man aber auch erkennen. Also die Frage ist ja auch, was passiert dann mit meinem Geld, wenn ich Steuern zahle? An wen geht das? Geht das auch am Ende wieder an mich zurück oder an die, die ich kenne, an meine Familie? Oder wo wird das eigentlich ausgegeben? Also ich glaube, da ist es schon nochmal ganz wichtig zu gucken, was machen wir eigentlich mit dem Geld? Und zweitens ist es, glaube ich, auch nachher ein Versprechen auch unseres Landes und Europas zu sagen, das ist ein verlässlicher Partner für dich, der funktioniert. Das ist eben nicht, dass in 5 oder 10 Jahren die Rahmenbedingungen wieder ganz anders sind oder dass irgendeine Person dann über dich entscheidet, dass das jetzt anders ist, sondern wir gemeinsam mit einem demokratischen Verständnis, mit einer gemeinsam gewachsenen Infrastruktur auf Dauer angelegt für uns alle, davon profitierst du auf Dauer eben viel mehr. Nicht nur du, sondern auch deine zukünftige Familie und andere. Ich glaube, das erkennt man dann auch, wenn man dort dann mal das sich ausprobiert hat, weil es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und insofern würde ich immer sagen, probier es aus und du wirst es selber dann feststellen. Aber gleichzeitig müssen wir eben genau dieses Angebot tatsächlich machen, zu sagen, was passiert mit meinem Geld, wo es hingeht, ist es denn fair und wettbewerbsfähig, auch international gesehen? Und drittens, habe ich dann eben auch perspektivisch in Deutschland die Rahmenbedingungen, die mich dazu führen lassen, hier auch meine Familie gründen zu wollen? Und da würde ich sagen, da haben wir noch einiges zu tun.
Ja, ich glaube, auch da ist wieder wichtig, dass man es den jungen Leuten, genauso wie sie es gerade in Ansätzen getan haben, erklärt. Wenn ich natürlich erstmal nur auf mein eigenes Portemonnaie gucke und auf die nächsten 2-3 Jahre betrachte, dann mag ja eine solche Auswanderung nach Dubai attraktiv erscheinen. Aber das, was Sie eben auch sagten, nicht, das, was Rechtsstaat bedeutet, was Demokratie bedeutet, was eine solide Infrastruktur, wenn auch gleich die Züge der Deutschen Bahn ständig zu spät kommen. Aber auch die Bildungsstruktur, alles kann man verbessern. Aber ich glaube, dass das immer noch einen vergleichsweise hohen Standard hat in Deutschland. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Aber ich glaube, das muss auch ganz einfach positiv verkauft werden. Und das kommt in der Generation, habe ich so ein bisschen das Gefühl, derzeit nicht an. Und deswegen denken die dann eher an sich, eher an den kurzfristigen Erfolg und dann eben auch nicht daran, in Deutschland ein solches Unternehmen zu gründen, was er jetzt gründen möchte.
Absolut. Und Sie sprechen ja an, dass wenn wir etwas haben und es nicht anders kennen, nicht den Wert immer unbedingt sofort erkennen. Und deswegen, ich glaube, Freiheit ist eine der entscheidenden Themen, die meine Generation, aber vielleicht auch jetzt die nachfolgende Generation ein bisschen geschenkt bekommen haben durch die Arbeit auch der Generation vor uns. Und ich glaube, man muss klar hier auch sagen, Dubai ist warm und ist irgendwie für dich jetzt erstmal locker und leicht, aber am Ende eben auch ein Geschäftsmodell. Und das wirst du auch irgendwann erkennen, und zwar spätestens dann, wenn du ein Problem hast. Und du wirst irgendwann ein Problem haben. Und das Geschäftsmodell Dubai, da bist du ein Teil davon. In Deutschland bist du sozusagen Teil des Landes, bist du Teil des Einflusses. Du kannst das tun, was du möchtest im Rahmen unserer gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ja, wie wir alle auch immer wieder erleben, ja auch sehr breit und weit ausgelegt sind. Also es ist ja erstaunlich, wer hier alles so sagen kann, was er möchte oder so. Also sozusagen, das ist ja genau die Herausforderung, mit der wir umgehen müssen. Und ich glaube schon, dass man dann auch nach ein paar Jahren erkennt, dass es eben doch auch wichtig ist, das sagen zu können, was man denkt und auch das zu formulieren, was einem wichtig ist. Und dass es dann eben da auch noch verschiedene andere Ebenen gibt als nur die Sonne und die Leichtigkeit, die man eben auch in der Jugend vielleicht dann auch erstmal hat.
Sagen Sie uns vielleicht nochmal, wie kann genau zu dem Thema eine Expo 2035 in Deutschland beitragen?
Die Expo 2035 muss jetzt beginnen, nicht erst 35 stattfinden in Form von Pavillons, sondern wir müssen das ganze Land dazu motivieren, durch eine positive Zukunftsperspektive, und zwar Wir können das umsetzen, was wir als Fähigkeiten erlernt haben. Wir können ab heute bis 35 unser Land zukunftsfähig machen in einem freien und friedlichen Europa. Geschäftsmodelle, die die Wissenschaft ermöglicht hat durch Innovation, nicht nur auf dem Papier, sondern auch marktfähig auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes, durch niedrige oder reduzierte oder am besten keine Genehmigungsverfahren. Wir versuchen jetzt Innovation sofort umzusetzen in Berlin, in Hamburg, in München. Wir machen dabei auch Fehler, wegzukommen von not in my backyard. Ja, also ich bin gegen alles andere, hinzukommen, ich bin dafür, weil ich auch dafür bin und jemand anderes vielleicht auch dafür ist, wofür ich bin. Also sozusagen mehr dieses positive Commitment, weg vom Gegeneinander hin zum Miteinander, füreinander. Und dass wir am Ende dann eben auch erkennen, dass man damit Geld verdienen darf, auch mit nachhaltigen Lösungen, Geld verdienen muss, dass es was Gutes ist. Und es ist nicht nur was Gutes, weil es für die eigene Tasche ist, sondern vor allen Dingen auch, weil es für die gemeinsame Tasche ist, aus der unsere Zukunft und Zukunftsfähigkeit gemeinsam finanziert wird. Und ich glaube, diese positive Einstellung brauchen wir und die werden wir, glaube ich, nur bekommen, wenn wir positive Fallbeispiele haben, die zeigen, dass es geht. Das ist nicht nur Tesla, das ist nicht nur ein Rechenzentrum irgendwo in Brandenburg für Amazon, sondern es sind vor allen Dingen kleinteilige Projekte im Mittelstand, der entscheidend ist für Deutschland, zu sagen, ja, ich zahle gerne Steuern, ich bin gerne in diesem Land, aber ich kann auch meine Fähigkeiten in die Realität ummünzen, gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden. Und wir gemeinsam erzählen Erfolgsgeschichten, die dieses Land vorantreiben und uns alle motivieren, hier zu bleiben und die nächsten Jahre auch miteinander auszuhalten.
Ich glaube übrigens, gute Beispiele sind zum Beispiel aus den sportlichen Großereignissen zu nehmen, ob sowas gut oder mittelmäßig funktionieren kann. Nehmen wir mal die Fußball-WM 2006. Die Welt zu Gast bei Freunden hat eine unheimliche Aufbruchsstimmung nach Deutschland gebracht. Und viele internationale Gäste waren ja nachhaltig positiv von Deutschland überrascht. Und wenn man mal in dieses Jahr geht zur Europameisterschaft, die ja auch All-In ein eigentlich gelungenes Sportevent war, aber da war es sehr gemischt. Aus vielerlei Gründen wurde Deutschland auch als rückschrittig beschrieben. Diese Aufbruchsstimmung ist nach meinem Dafürhalten gar nicht ausgegangen von diesem Großereignis. Und so, glaube ich, kann dann auch ein Orga-Team, Organisationsteam von der Expo, glaube ich, von all dieser Diversität der eingetretenen Ergebnisse lernen.
Wir würden gerne die Bewerbung zur Weltausstellung privat zivilgesellschaftlich organisieren. Man braucht am Ende formal durch die Richtlinien des BIE, das ist das Gremium, das am Ende in Paris entscheidet, eine Zustimmung des zukünftigen Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Wir haben jetzt noch 12, 18, 24 Monate Zeit für die Bewerbung. Aber wir würden das sehr gerne zivilgesellschaftlich organisieren, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport etc., weil wir die Eigenverantwortung stärken müssen und wir wollen vor allem unsere Fähigkeiten in die Umsetzung zu bekommen. Ich glaube, der Staat ist ohnehin momentan etwas überfordert. Die Haushalte sind alle am Limit. Und ich glaube, wir brauchen die Befähigung der Bevölkerung und auch übrigens Mut der Politik in die Menschen, dass sie das dann tun können. Also eine Freiheit oder eine Beschleunigung für Mut. Und wenn ich Ihnen Beispiele nenne, dann fallen also sozusagen für die Herausforderung, die wir gerade haben, Sie haben vorhin die Deutsche Bahn angesprochen, hier als schönes Beispiel. Wo sind denn die Beispiele für die Dinge, die funktionieren? Und natürlich ist Meckern einfacher als Machen, aber es machen eben auch ganz viele. Nur was dabei rauskommt für das, was man da reingibt, ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele nennen, ich gebe Ihnen ein ganz kurzes Beispiel. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich vor über 10 Jahren gegründet hat in Berlin, die hat gesagt, es gibt hier tote Räume sozusagen in der Stadt, unter der U-Bahn-Linie gibt es hier irgendwelche Parkplätze oder Müll. Und man hat sich also gegründet, um dort einen Radweg zu bauen, um die Stadt zu beleben, aber auch mit Solarzellen auszustatten, mit innovativen Lösungen dort, die Menschen, dass sie zusammenkommen auf Bänken und so weiter. Das ist hochspannend. 8,5 Kilometer sollten gebaut werden. Wir haben jetzt nach 11 Jahren die Genehmigung für 250 Meter, aber diese Genehmigung wurde nur vorübergehend für 6 Monate erteilt. Das heißt, diese Radbahn, das, was jetzt da alles gebaut wurde, die Solarzellen und so weiter, das musste alles jetzt wieder abgeräumt werden. Und das ist natürlich kein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Und natürlich waren daran auch angeknüpft ganz viele Ideen und Geschäftsmodelle, Wasseraufbereitung, Solarzellen, Begrünung, Abwasser, Schwammstadt und so weiter. Das heißt, alle diese innovativen Lösungen konnten überhaupt gar nicht geschäftsfähig werden, weil, naja, es wieder jetzt weg ist. Das heißt, wie soll denn eine Innovation dann auch irgendwann einen Ertrag bringen, nicht nur für die Person oder für die Unternehmung, die das liefert, sondern auch in Form von Steuern für den Staat? Und deswegen brauchen wir hier jetzt ganz dringend eine absolute Genehmigungsbeschleunigung, Freiheit am liebsten für Innovationen in unserem ganzen Land. Nicht nur für große Konzerne, die die Zugänge haben zu den Institutionen, sondern für alle in der Breite, egal ob es ein Verein ist, der aus einer Person besteht oder eben vielleicht auch aus mittelständischen Unternehmen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl zum Beispiel in Berlin ist 6 Mitarbeiter. Und das ist also ein ganz anderes Niveau dann nochmal zum Beispiel, als wenn man jetzt hier immer über diese ganz großen Unternehmungen spricht.
Ja, lieber Herr Gill, dann hoffen wir, dass eben diese Funken der Hoffnung, die wir heute beleuchtet haben, doch sozusagen noch mehr verfangen und den einen oder anderen auch zur Selbstständigkeit motivieren kann. Ganz herzlichen Dank für diesen intensiven Austausch und die Gespräche mit Ihnen, lieber Herr Gill, und beste Grüße aus Köln.
Vielen Dank.